Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. In Jerusalem liegt die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Vor einigen Jahren war ich dort, als ich meinen Neffen besuchte, der dort ein freiwilliges soziales Jahr machte. Yad Vashem ist alles andere als ein normales Museum. Es ist nicht nur ein großes, zentrales Gebäude, durch das man einmal läuft und dann wieder geht, sondern es ist ein großes Gelände, auf dem viele Gebäude stehen. Yad Vashem ist die zentrale Holocaust-Gedenkstätte. Nirgendwo anders auf dieser Welt sind so viele Informationen und Namen zur Auslöschung der jüdischen Bevölkerung während der NS-Zeit gesammelt wie hier. Dort gibt es in einem Felsen einen dunklen Raum, der an die ermordeten Kinder erinnert. Dort wird durch einen Spiegel und zwei Kerzen ein einzigartiger Sternenhimmel erzeugt. Und gleichzeitig werden dabei abwechselnd von einer Männer- und einer Frauenstimme die Namen von ermordeten jüdischen Kindern vorgelesen. Dazu jeweils das Alter und das Land, in dem sie starben. Man steht da, hört das und ist sehr bewegt. Jedes Kind hat einen Namen. Jedes Kind bekommt dadurch eine Würde zurück. Was mich auch sehr beeindruckt hat, war damals das sogenannte Tal der Gemeinden. Da muss man ungefähr 10 Minuten vom Hauptgebäude hinlaufen. Riesige Felsblöcke wurden aufeinander gestapelt, und zwar so, dass verschiedene riesige Räume erzeugt werden. Da geht man dann durch und dann habe ich die Namen der deutschen jüdischen Gemeinden gesucht, die während der NS-Zeit ausgelöscht wurden. Unendlich viele. Ich habe, da das noch die Zeit, wo ich in Rosbach war, auch die Namen von Bad Nauheim, Bad Vilbel, Bad Homburg und Friedberg gefunden. Nichts geht verloren. Die Vergangenheit gehört zu uns, auch dieser Teil unserer Geschichte und unseres Landes und unseres Volkes. Vor dem großen Gebäude mit der Geschichte des Holocaust ist eine Allee der Gerechten unter den Völkern. Dort sind die Namen von Menschen, die besonders viele Juden vor dem Tod bewahrt und gerettet haben, aufgeführt. Zu diesen Namen, zu denen jeweils ein Baum gepflanzt wird, gehört auch Oskar Schindler. Ein Deutscher, einer, der NSDAP-Mitglied war. Er hat mit seiner Fabrik in Krakau, die heute ein Museum ist, vor 10 Jahren war ich mal dort, zusammen mit seiner Frau insgesamt 1200 bei ihm angestellte jüdische Zwangsarbeiter vor dem sicheren Tod im KZ bewahrt. Er besaß eine Emaille- und Munitionsfabrik, die fast 800 Arbeitskräfte beschäftigte. Nach außen hin blieb Schindler ideologisch auf NS-Linie, aber ihn widerte die Behandlung der jüdischen Bevölkerung an und so versuchte er, so viele wie möglich vor dem sicheren Tod zu retten. Dabei setzten er und seine Frau natürlich auch ihr eigenes Leben aufs Spiel, denn das war ein sehr, sehr gefährliches Unterfangen. Immer wieder machte er gegenüber den oberen Nazis deutlich, dass seine Fabrik wichtig für den Krieg sei und er deshalb Arbeitskräfte brauche. Und irgendwie schaffte er es, immer weiter zu kommen, auch durch Täuschung und Bestechung. Der berühmte Film Schindlers Liste, Regisseur Steven Spielberg, erzählt davon und dadurch wurde Oskar Schindler letztlich auch so berühmt. Aber das war wirklich lange, lange nach seinem Tod. Vorher, vor diesem Film, kannte ihn kaum jemand. 1908 wurde er in Mähren im heutigen Tschechien geboren. Nachdem die NS-Zeit durch war, lief es für Schindler überhaupt nicht mehr gut. Zweimal versuchte er wieder als Unternehmer tätig zu werden, doch beide Male endeten in der Insolvenz. Dann erfuhren gerettete Juden von seinen finanziellen Schwierigkeiten und griffen ihm unter die Arme. Und seit 1961 lebt er immer ein halbes Jahr in Frankfurt und ein halbes Jahr in Jerusalem. 1974 starb er dann mit nur 66 Jahren. Auf seinen Wunsch hin wurde er auf dem katholischen Franziskanerfriedhof auf dem Zionsberg in Jerusalem beigesetzt. Bis heute wird sein Grab besucht. Juden ehren ihn, indem sie einen kleinen Stein auf sein Grab legen. Ich war auch dort, allerdings mehr durch Zufall, als ich auf einmal das Schild las mit dem Hinweis »To Schindlers Grave«, »Zu Schindlers Grab«. Es liegt etwas unten am Berg, aber es ist gut zu erkennen, weil auf diesem Grab viele, viele Steine drauf liegen. Auf dem Grab lag ein Zettel, den hatte jemand dorthin gelegt. Auf diesem Zettel ist ein Bild mit einer älteren Frau. Sie heißt Céline Bianès. Und da steht drauf, dass sie die jüngste von denen ist, die Oskar Schindler vor dem Tod gerettet hat. Dazu ein Bild von der Schere, die Schindler ihr gegeben hatte. Und dazu der Satz, der, der ein Leben gerettet hat, rettet die Welt. Der, der ein Leben gerettet hat, rettet die Welt. Danke, dass du Celines Leben gerettet hast. Liebe Gemeinde, es war bewegend, dort zu stehen, diese Worte zu lesen. Ich war ganz alleine in diesem Moment auf dem Friedhof, der schon längst hätte geschlossen haben müssen. Niemand anderes war mehr da. Ein ganz besonderer Augenblick. Und als ich dann den Friedhof verließ, wurde er direkt hinter mir geschlossen. Es war, als müsste ausgerechnet ich noch mal zu diesem Grab hin und da stehen müssen. Dieser Besuch hat mich lange beschäftigt. Und er kam mir jetzt wieder in den Sinn, angesichts des Gedenktages der Reichspogromnacht, die ja immer am 9. November ist und der gedacht wird, somit am kommenden Sonntag, dem 9. November. In jener Nacht, am 9. November 1938, also vor genau 87 Jahren, wurden Synagogen, Betstuben und Versammlungsräume zerstört, dazu Geschäfte und jüdische Friedhöfe geschändet. Dieser Gedenktag kam mir auch deswegen in den Sinn, da in den Kinos gerade der Film »Das Verschwinden des Josef Mengele« anläuft, dem Arzt, durch den Tausende von Menschen damals ums Leben gekommen sind. Was könnte uns all dessen angesichts des kommenden Gedenktags am nächsten Sonntag ins Bewusstsein kommen? Vielleicht das Folgende. Wir Deutsche und die jüdische Bevölkerung hier in unserem Land, aber auch im Staate Israel, wir sind für immer aneinander gebunden aufgrund unserer Vergangenheit. Da ist immer ein Bezug da. Und er macht uns deutlich, dass, wo immer es geht, wir uns gegen jegliche Form von Antisemitismus zu wehren haben. Sei es hier in Deutschland, sei es woanders. Es ist unsere dauerhafte und bleibende Aufgabe. Wir werden immer eine besondere Verantwortung für dieses Volk und dieses Land haben, weshalb uns Regierenden, egal welcher Partei sie sind, immer von Staatsräson sprechen. Man muss nicht alles gut finden, was dort geschieht. Auch nicht das Geschehene in Gaza. Man kann auch die verschiedensten Dinge wie diese Rechtsaußenpolitik der dortigen Regierung kritisieren und in Frage stellen. Muss man auch. Aber immer als Menschen, die dem jüdischen Volk gegenüber grundsätzlich wohlgesonnen sind, auch wenn wir manches nicht nachvollziehen und verstehen können. Zweitens, der jüdische Glaube ist grundlegend für unseren christlichen Glauben. Ohne das Alte Testament, das ja die Bibel der Juden ist, hätten wir kein Neues Testament. Ohne die Geschichte Israels wäre Jesus gar nicht erst gekommen. Er war Jude und hat so gelebt. auch wenn er vieles in seinem eigenen jüdischen Glauben und in den Traditionen in Frage gestellt und verurteilt hat. Wir verstehen das Neue Testament, das wir ja viel lieber lesen als das Alte, nur vom Alten Testament her. Und wir können das Alte Testament nur lesen im Hinblick auf das Neue Testament. Zu sagen, das Alte brauchen wir nicht mehr, wir bleiben einfach bei Jesus im Neuen Testament, das funktioniert nicht. Wir brauchen beide Testamente, damit wir alles richtig verstehen können. Drittens, wenn wir in die Bibel reinschauen, stellen wir immer wieder fest, das jüdische Volk ist Gottes auserwähltes Volk. Auch wenn wir das vielleicht schwierig finden. Es heißt dort, dass Gott sein Volk wie seinen Augapfel behütet. Das ist schon mal eine Ansage. Gott passt also auf, lässt sein Volk nicht los, auch nicht durch den Holocaust. Es entstand ein neuer Anfang im sogenannten gelobten Land, Kanaan, und es war ein Wunder, dass dieser Staat überhaupt entstanden ist und sich bis heute halten kann, trotz aller Bedrohungen von außen. Dieser Staat ist ja fast nur von Feinden umgeben. Alle haben Krieg gegen dieses Land geführt, doch trotz ihrer gewaltigen Übermacht ist es nie gelungen, den jüdischen Staat wieder auszulöschen. Unsere Aufgabe als Christen ist es immer wieder, für dieses Volk und Land zu beten und auch dafür, dass auch die Juden Jesus Christus als ihren Retter und Herrn anerkennen. Viertens, Oskar Schindler ermutigt uns, immer mal wieder gegen den Strom zu schwimmen, wenn wir Dinge als richtig erkannt haben. Wir müssen nicht immer alles machen, weil es fast alle machen. Wenn die Mehrheit etwas macht, heißt das noch lange nicht, es ist richtig. Schindler und seine Frau haben ihr Leben dafür eingesetzt, Menschen zu retten, die dem Tod geweiht waren. Und sie hätten es viel, viel einfacher haben können. Schindlers war der Wert eines Menschen größer als die Ideologie ihrer Partei. 1200 Menschen wurden gerettet, weil dieser eine anders war, weil er nicht verblendet war. Er ist nicht den Weg des geringsten Widerstands gegangen, sondern seiner Überzeugung gefolgt und hat dafür viel auf sich genommen, wenn wir uns das weitere Leben von ihm anschauen. Wie gut, dass er später von denen, die er gerettet hat, aufgenommen wurde, als er nach dem Krieg beruflich nicht mehr auf die Beine kam. Fünftens. Jesus sagt im Doppelgebot der Liebe, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Oskar Schindler war mit Sicherheit kein Heiliger. Ganz bestimmt nicht. Aber er hat in jedem Menschen einen Wert gesehen und ihm eine Würde zugemessen und hat nicht nur gesagt, der Mensch ist weniger wert als ich. Für ihn waren auch die Juden, die er damals in seiner Fabrik hatte, Menschen mit einem Namen, mit einer Würde und nicht einfach nur eine anonyme Masse. In einer Zeit, in der sich viele nur um sich selbst drehen und in einer Zeit, wo die Welt zusammenwächst, Menschen aus unterschiedlichen Gründen sich auf den Weg in andere Länder machen, auch zu uns und unter uns leben, gilt es sich immer wieder neu von den Worten Jesu herausfordern zu lassen. Liebe deinen Nächsten. Ich muss ihm nicht gleich um den Hals fallen, aber hier geht es um Respekt, um Achtung, um Wertschätzung und Menschenwürde und das Sehen der Not des Anderen. Sechstens und letztens. Gestern war ich in Rossdorf bei Darmstadt. Dort fand, zwar eine von zwei Veranstaltungen, ein sogenanntes Fest des Glaubens statt, bei dem unter anderem auch der bekannte Benediktinerpater Anselm Grün sprach. Und der Mann sagte den folgenden Satz: Solange wir beten, besteht immer noch Hoffnung. Solange wir beten, besteht immer noch Hoffnung. Und er meinte im Zusammenhang, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass es nicht nur, aber auch im Nahen Osten zu einem Frieden kommt, bei dem die verschiedenen Völker und Religionen zusammenleben können. Unsere Bibel, die wir hier vorne auf dem Altar liegen haben, entwirft viele grandiose Hoffnungsbilder für die Zukunft, auch Friedensbilder. Das wachzuhalten, ist unsere Aufgabe als Kirche. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Wir beten, wir werden nicht müde und lassen uns die Hoffnung nicht rauben, dass Friede wird. Das drücken wir an jedem Donnerstag zwischen 6:30 und 7:00 beim Friedensgebet aus. Stefan Möller hat da immer die wunderbaren Worte am Ende dieses Friedensgebetes. Wir geben die Hoffnung nicht auf und lassen uns nicht entmutigen. Und diese Hoffnung besingen wir immer wieder, auch hier in dieser Kirche. Denn, so steht es im 1. Petrusbrief, wir sollen Rechenschaft von der Hoffnung ablegen, die in uns ist. Und jede Kirche ist ein Hoffnungsraum. Jeder Gottesdienst ist ein Hoffnungsgottesdienst. Das Lied, in dem ich auch gut Oskar Schindler erkennen kann, dessen Geschichte ich Ihnen heute kurz erzählt habe, das Lied, das wir gleich singen werden, ist heute unser Hoffnungslied. Für unser Land, für Israel und die Palästinenser und für diese Welt mit all ihren Kriegen und Konflikten. Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden und neu beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.